Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zum Podcast von Religionen. Ich bin Kirsten Dietrich und in dieser Folge geht es um das Leben ohne Gott. Das ist in manchen Religionen quasi selbstverständlich, zum Beispiel im Buddhismus das erste Thema. In einer Religion wie dem Islam kann das stigmatisierend bis gefährlich sein, vor allem wenn ein Staat wie die Türkei sich als muslimisch versteht. Im Christentum dagegen ist Glauben ohne Gott eigentlich schwer möglich, aber nachher geht es um eine Pfarrerin, die das trotzdem für sich beansprucht. Und schließlich rede ich über organisiert konfessionsfreie Menschen in Deutschland. Glauben ohne Gott, wie kann das gehen? Steigen wir mal ein mit dem Buddhismus. Schließlich gilt der als atheistische Religion. Die Beziehung zu irgendeinem Gott ist nicht notwendig. Wenn man aber beobachtet, wie Menschen, egal ob in Taiwan, Vietnam oder Deutschland, vor Buddha-Statuen niederknien, da kann man schnell einen ganz anderen Eindruck bekommen. An wen oder was richten sich Gebet und Ehrerbietung denn dann? Melina Reinecke hat nachgefragt. Wie halten BuddhistInnen es mit Gott?
Als sie den Tempel betreten haben, haben sie sich verbeugt. Nachher, wenn die Meditation beginnt, werden sie wieder die Hände vor der Brust zusammenführen und sich verneigen. Dreimal vor der goldenen Buddha-Figur auf dem Altar, einmal vor Shifu, ihrer buddhistischen Lehrerin. Lucy und Ruben praktizieren Buddhismus im Miao-Fa-Zentrum in Berlin, üben, ihre Gedanken, ihre Konzepte und ihr Ego hinter sich zu lassen. Dass es keinen Gott gibt, davon sind sie überzeugt. Keinen Schöpfer und auch kein Ich, nur unpersönliches Bewusstsein. Und doch kennt ihre Praxis ein Du, ein Gegenüber, mit dem sie in Dialog treten, das angerufen und verehrt wird, Buddha. Wir sitzen im Vorraum des Meditationszentrums. Auf dem Holztisch steht eine Kanne Tee. Lucy versucht zu erklären, warum sie sich vor einer Statue verbeugt.
Also wir als Taiwanerin sind sehr daran gewöhnt, also wir machen schon in der Schule als Kinder, wir verbeugen uns immer vor der Lehrer. Und wenn man sagt, ah, das ist eine Buddha-Statue, und wenn ich Respekt, also das hat immer mit Respekt zu tun. Und wenn man das gemacht hat und dann, ich fühle mich viel ruhiger. Und ich betrachte diese Statue nicht nur als Statue, sondern als ob der wirklich Buddha da ist.
Ruben kommt ursprünglich aus Venezuela, hat sich das Verbeugen erst angewöhnen müssen. Inhaltlich teilt er aber Lucys Sicht.
Natürlich, die Statue repräsentiert den historischen Buddha.
Gleichzeitig fügt er hinzu, verkörpere Buddha wiederum einen Zustand, den der Erleuchtung, in dem die Konzepte von Persönlichkeit und Zeitlichkeit bedeutungslos seien. Man verbeuge sich nur oberflächlich vor einer Person und eigentlich vor der allgemeinen Buddha-Natur, dem Potenzial in jedem Lebewesen auch diesen Erleuchtungszustand zu erreichen, erklärt Ruben. Dieser Zustand kann auch göttliche Wirklichkeit genannt werden, meint der katholische Theologe Daniel Rummel. Die Meditationspraxis und die mit ihr einhergehenden Einsichten seien gar nicht exklusiv buddhistisch. Das Christentum zum Beispiel kenne eine lange stille Tradition, so das Ergebnis von Rummels religionsvergleichenden Studien über den Buddhismus und das Christentum. Ob im 3. Jahrhundert nach Christus in der ägyptischen Wüste oder im Mittelalter in Deutschland unter dem Begriff Kontemplation, die vorneuzeitlichen Christen hätten viel meditiert und Gott dabei primär unpersönlich als ein unaussprechliches Geheimnis erfahren, von dem man sich eben kein Bildnis machen sollte.
Wenn wir Worte benutzen, dann beschreiben wir häufig Dinge. Und wenn wir jetzt das Wort Gott benutzen, da gibt es einen wunderbaren Aufsatz von Karl Rahner, dass das Wort Gott das Wort vor dem Schweigen ist, das es eigentlich meint. Und wenn ich jetzt das Wort göttliche Wirklichkeit benutze, dann benutze ich das, weil ich kein besseres habe. Warum habe ich kein besseres? Weil ich nur mit ihnen sprechen kann aus der Beschränktheit meiner menschlichen, im buddhistischen Sinn samsarischen Existenz, im christlichen Sinn sündhaften Existenz, dann benutze ich das Wort göttliche Wirklichkeit für das, was hinter diesen Worten liegt.
Spannenderweise, sagt er, habe diese letzte Wirklichkeit sowohl im Christentum als auch im Buddhismus eine erlösende Dimension.
Wenn ich diese Wirklichkeit Gottes erfahre, werde ich aus der leidhaften Existenz meines Daseins erlöst. Und nichts anderes geschieht im Buddhismus. Und deswegen ist es eigentlich diese Perspektive, die mich auch im Buddhismus von einer göttlichen Wirklichkeit reden lässt. Und ich habe da auch mit meinen buddhistischen Freundinnen und Freunden selten ein Problem, ja.
In den christlichen Kulturen sei diese Erfahrung von Göttlichkeit mit der Aufklärung weitestgehend verloren gegangen. Im Buddhismus hingegen gehe es immer noch darum, sich als das individuelle Subjekt, als das man sich im Alltag wahrnehme, aufzulösen und eins zu werden mit dem Transzendenten. Um sich emotional und intellektuell auf diese Erfahrung einzustimmen, sollen sich Buddhistinnen nicht nur in Demut verneigen, sondern dabei das Herz-Sutra rezitieren, das die zentralen Annahmen der buddhistischen Philosophie enthält.
Und dann klingt der Gong. Und man kann sagen, all diese Gedanken, all diese Ideen von mir selbst, Nirvana, ich auf dem Weg zum Ziel, ja, das sind auch wieder nur Ideen. Und wir sind im Reich der Ideen, das ist dieses Ufer. Und um uns zu erlösen an diesem Ufer, ist was aufgestellt? Die Weisheit vom anderen Ufer. Das heißt, es gibt eine Anrufung des Geistes vom anderen Ufer, der in den Geist eingeladen wird, der verloren ist. Und dann ist still. Man lässt das eigene Denken ausreden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Einigen Buddhistinnen genügt die Stille. Die Zen-Meisterin Doris Zölz findet es irreführend, sich erst ein Gegenüber vorzustellen, um danach die Idee von Dualität wieder fallen zu lassen. Sie kann trotzdem nachvollziehen, warum sich solche Rituale in vielen Schulen des Buddhismus etabliert haben.
Aber es ist so, dass die Sehnsucht des Menschen so groß ist, etwas Heiliges zu haben, etwas Gutes zu haben, etwas, was einen beschützt, was einem hilft. Und deswegen ist der Ausdruck des Religiösen auch ein Ausdruck der menschlichen Bedürftigkeit, Hilfe von außen zu bekommen.
Damit können auch Lucy und Ruben sich identifizieren. Sie sehen sich in einem Zwischenstadium, gelenkt von weltlichen Bedürfnissen, doch auf dem Weg zur tieferen Einsicht.
Ja, momentan, wir denken in diese Dualität, aber wenn wir diese Erleuchtung bekommen, dann ist diese Dualität werde, wie heißt das, gelöscht.
Ja, genau, dann gibt es kein Dualität. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, dieses Gefühl ist so stark und so schön, weil wenn man so Respekt, sehr, sehr tief Respekt zeigt, dann man ist sehr nah am Buddha-Natur. Man hat nicht so viel Gedanken und ich verbeuge mich vor Buddha, ich verbeuge mich auch vor mir selber. Mhm. Weil Buddha, ich bin dann in dem Moment ohne Gedanken auch Buddha.
Mittlerweile hat sich der Vorraum des Tempels gefüllt. In wenigen Minuten beginnt die Meditation. Shifu Simplicity, buddhistische Nonne und Leiterin des Zentrums, hat gerade noch ein paar Meditationseinfänger in die Atemtechnik eingeführt und setzt sich jetzt noch kurz zu uns dazu. Sie ist der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, im Buddhismus von Gott zu sprechen. Für sie ist der Begriff vom modernen Christentum geprägt und damit von einer Logik, die nicht zum Buddhismus passt.
Gott ist ja eher etwas im Außen. Es gibt eine Dualität. Es wird gelehrt, wir können Gott nicht wirklich ebenbürtig sein. Und im Buddhismus ist es ganz anders. Buddha lehrt uns, dass wir alle Buddha werden können. Und im Buddhismus gibt es auch keinen Kreator der Welt, sondern die Welt ist kreiert durch unser eigenes Karma. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie wir die materielle Welt erklären, aber da gibt es keinen Schöpfer. Und das Ziel des Buddhismus ist, dass wir aus dem Kreis der Wiedergeburten ausbrechen, der im Wesentlichen dadurch überhaupt erst existiert, dass wir angehaftet sind an der Vorstellung von einem eigenständigen Selbst. Und wenn man das auflösen kann durch seine innere Praxis, dann kann man sich verbinden mit der Leerheit aller Phänomene und dann noch eine Stufe weiter seine Buddha-Natur realisieren, die aber jenseits ist von Dualität von Ich und Du oder Innen und Außen, Eins, Mehrere. Und das kann man in Worte nicht mehr fassen.
Zen-Meisterin Doris Zölz probiert es trotzdem.
Es ist die Erfahrung, im Fluss zu sein und nicht identifiziert zu sein mit den Wellen.
So beschreibt die Zen-Meisterin Doris Myrjen Zölz ihre spirituellen Erfahrungen mit dem Nicht-Göttlichen. Wie lebt man ohne Gott? Wir buchstabieren das in dieser Stunde für verschiedene religiöse Orientierungen durch. Und dafür möchte ich jetzt über die Türkei und den Islam sprechen. Wenn man der letzten staatlichen Umfrage von 2014 Glauben schenkt, dann leben in der Türkei 99,2% Muslime. Das restliche knappe Prozent teilen sich Christen und Juden. Allerdings, nennenswerte muslimisch geprägte Minderheiten wie die Aleviten werden beim sunnitischen Mehrheitsislam einfach einsortiert und die Möglichkeit, so etwas wie ohne Religion oder atheistisch anzugeben, existierte schlicht gar nicht. Neuere Umfragen von privaten Meinungsforschungsinstituten zeichnen denn auch ein anderes Bild. Da tauchen nämlich schon ungefähr 5% Menschen auf, die als nicht religiös und damit auch als nicht muslimisch eingeordnet werden. Das mag nach wenig klingen, ist aber eine ernsthafte Herausforderung für die Regierung von Präsident Recep Erdogan. Denn der wollte eine neue, fromme Generation in einer muslimischen Nation heranziehen. Über Atheismus in der Türkei habe ich mit Pierre Hecker gesprochen. Er forscht am Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien der Universität Marburg zu Atheismus und Kulturpolitik in der Türkei. Und ich wollte von ihm wissen, was denn die Situation für nichtgläubige Menschen in der Türkei so schwierig macht. In Deutschland zum Beispiel ist es ja verglichen damit inzwischen kein großer Akt mehr, keiner Religion anzugehören.
Zunächst mal würde ich argumentieren, dass wir auch in Deutschland nach wie vor eine Privilegierung des Religiösen erfahren. Das ist auch durchaus in deutschen Kontexten eine Diskriminierung, eine aktive Diskriminierung von nicht-religiösen Personen und Atheisten stattfindet. Sie müssen nur mal versuchen, an einer hessischen Grundschule ihr Kind aus dem alternativlosen Religionsunterricht rauszunehmen. Das verursacht auch schon Schwierigkeiten und macht auch hier Religionslose unsichtbar. Was bedeutet das in der Türkei? Ich hatte jetzt gerade von Religionsunterricht gesprochen. In der Türkei bedeutet das momentan, dass es einen verpflichtenden Religionsunterricht für muslimische Kinder gibt. Neugeborene werden automatisch als Muslime registriert und müssen demnach auch am Religionsunterricht teilnehmen. Und das ist ein sunnitischer Religionsunterricht. Also sprich, alevitische Kinder werden darüber diskriminiert, aber eben auch die Kinder von religionslosen Familien. Also um Ihnen ein Beispiel zu nennen, einer meiner Interviewpartner, der selbst aus einer muslimischen Familie stammt, hat zuletzt seine Tochter, die in die Schule kam, als Christin registrieren lassen, um zu vermeiden, dass sie am Religionsunterricht teilnehmen muss. Also das heißt, es gibt solche Ebenen staatlicher Diskriminierung und dann haben wir natürlich auch noch eine Diskriminierung, die ja in der Alltagswelt stattfindet. Es gibt im Türkischen so einen Ausdruck, der heißt Mahalle Baskısı, also der Druck des Viertels, das ist der soziale Druck, der auf Personen ausgeübt wird. Die Norm ist es, religiös zu sein. Also wir haben ein religionormatives Umfeld. Es erwartet, dass man religiös ist, dass man muslimisch ist. Oder wenn man es nicht ist, zumindest die religiösen Werte und Gebräuche respektiert. Und die Fragen von Respektlosigkeit in diesem Fall kann dann schon sein, zu sagen, okay, ich faste nicht während Ramadan. Also das kann schon als Respektlosigkeit wahrgenommen werden und das kann durchaus diszipliniert und sanktioniert werden. Also in meinen Interviews hatte ich Fälle, in denen Personen ihren Job verloren haben, weil sie sich öffentlich zum Atheismus bekannt haben. Sehr viele andere Personen, die sich als nicht religiös atheistisch identifizieren, verbergen diese Identität. Also das heißt, sie nehmen aktiv an religiösen Praktiken teil. Also sie gehen mit den Kollegen zum Gebet oder sie fasten während Ramadan, einfach weil sie sich fürchten, dass sie hier Repressionen erleben. Das kann, wie gesagt, das kann soziale Ausgrenzung sein, das kann der Jobverlust sein, das kann aber in extremen Fällen auch physische Gewalt bedeuten.
Das sind wahrscheinlich sehr individuelle Motivationen, die Menschen dazu treibt, sich von Religion abzuwenden oder gar nicht erst irgendwie Zugehörigkeit zur Religion oder zum Islam zu entwickeln. Gibt es denn irgendwie Gemeinsamkeiten dabei, trotz aller Individualität?
Ja, wir erleben in der Türkei eine sehr weitgehende große Debatte über Religionslosigkeit und Atheismus seit mehreren Jahren. Und eines der zentralen Argumente von Seiten eines religiös-konservativ geprägten Milieus ist es, dass es im Islam ja eigentlich keine Religionslosigkeit gibt und geben kann. Und Personen, die den Islam verlassen, die tun das ja nur, weil sie sich verwestlich haben, weil sie sich selbst kolonialisieren. Das sei der einzige Grund. Und deshalb halte ich es für wichtig zu betonen, dass es sich hier wirklich um individuelle Prozesse handelt, das heißt um individuelle Erlebnisse. Also sei das nun Erlebnisse in der eigenen religiösen Erziehung, in denen Andersdenkende diskriminiert werden und die Personen das nicht mehr mit ihren eigenen Werten vereinbaren können. Das kann aber auch bedeuten, dass Personen sagen, oh, ich habe mich immer so vor der Hölle gefürchtet und das macht für mich alles keinen Sinn oder dass bestimmte Doktrinen nicht länger akzeptiert oder geglaubt werden. Oder aber, und das ist auch ein weiterer Grund, dass Personen sagen, ich wende mich ab von der Religion, weil das Religiöse ja stark identifiziert wird mit der aktuellen herrschenden Elite, die sich in Anspruch nimmt, wir repräsentieren den Islam und diese Elite ist aber korrupt, sie verhält sich unmoralisch und wenn das der Islam ist, dann will ich damit nichts länger zu tun haben. Also es gibt diese ganze Bandbreite. Aber dennoch ist es so, dass sich bestimmte Muster erkennen lassen und wir haben natürlich auch eine sehr heterogene Gruppe an Menschen, die die Religion verlassen. Ich habe das da so ein bisschen lax versucht zu untergliedern in drei Gruppen. Zum einen haben wir die quasi natural born atheists, das heißt, das sind Personen, die in ihrem Leben eigentlich gar nicht religiös sozialisiert sind. Das ist vor allem eine ältere Generation, jenseits der 60, die weder einen Religionsunterricht in der Schule erlebt hat, noch im familiären Umfeld religiös sozialisiert war. Dann haben wir noch eine andere Gruppe, die religiös, aber doch säkular geprägt war und für die im Laufe des Lebens die Religion immer mehr an Bedeutung einfach verliert. Also das Religiöse verschwindet quasi fast schon passiv aus dem Alltag. Und dann haben wir aber auch noch eine Gruppe, die ich bezeichne als Disillusioned True Believers, also die desillusionierten wahren Gläubigen, das heißt Personen, die selbst in einem religiös-konservativen Umfeld aufgewachsen sind, unter anderem auch Studierende der Theologie, auch Leute, die sich früher wörtlich fundamentalistisch oder islamistischen Gruppen zugeordnet haben und die über eine aktive geistige Auseinandersetzung mit den religiösen Quellen für sich festgestellt haben, entweder das macht für mich logisch keinen Sinn, das Religiöse, oder hier werden auch Wertkonzepte vertreten in der Religion, die ich nicht weiter vertreten kann. Und deswegen verabschiede ich mich aus der Religion.
Diese Gruppe von Menschen, die sich mal als sehr gläubig verstanden haben, aber jetzt den Sinn der Religion nicht mehr sehen können, ist auch, wenn ich es richtig verstehe, diejenige, die das herrschende religiös-politische Establishment besonders beunruhigt, oder?
Ja, das ist sicherlich richtig. Wir erleben seit etwa 5 Jahren, dass in einem zunehmenden Maße von Religionsmüdigkeit gesprochen wird in der Türkei. Also dieser Begriff der Religionsmüdigkeit ist jetzt kein Begriff, den ich geprägt habe, sondern das ist ein Begriff, den vor allem 2 Personen geprägt haben, die aus einem religiös-konservativen Milieu stammen. Das ist zum einen Ayşe Behüllaş. Ayşe Behüllaş ist ein Gründungsmitglied der heute regierenden AKP und sitzt auch aktuell im türkischen Parlament für die AKP. Die andere Person ist Necdet Subaşı, ein Religionswissenschaftler, der leitende Funktionen innerhalb der Behörde für religiöse Angelegenheiten innehatte. Und beide sprachen vor etwa 5 Jahren plötzlich von Religionsmüdigkeit innerhalb unserer Jugend. Und mit unserer Jugend meinten die Jugendliche, die einem religiös-konservativen Umfeld entstammen. Also nicht die ohnehin schon vermeintlich gottlosen Kemalistinnen, sondern eben unsere Jugendlichen, die AKP repräsentieren und quasi auch die potenzielle weitere AKP-Wählerschaft darstellen.
Und die eigentlich ja ihr ganzes Leben unter diesem Einfluss gestanden haben.
Genau, richtig. Ne? Also es wird auch häufig von dieser Generation Z gesprochen. Das heißt, jene Jugendlichen, die sich an nichts anderes mehr erinnern können als an diese 20 Jahre AKP-Regierung und die auch die ganze Umstrukturierung im Bildungsbereich miterfahren haben. Ja? Also Erdogan sprach vor etwa 10 Jahren von diesem Ziel, eine religiöse Generation zu erziehen. Und in diesem Zusammenhang wurden auch Schulcurricula geändert, es wurden zunehmend religiöse Schulen gefördert. Also das heißt, es ist diese Generation, die wirklich diesen ganzen Desäkularisierungsprozess in der Gesellschaft eigentlich durchlaufen hat, die jetzt eigentlich noch religiöser sein müssten. Plötzlich aber stellt sich raus oder vermeintlich raus, oh, die werden ja religionsloser und kehren der Religion zunehmend ihren Rücken. Und was damit aber gemeint ist, sind eigentlich 2 unterschiedliche Sachen. Während Ayşe Behüllaş damit sagte, na, die kehren sich von der Religion ab, die haben keine klaren Feindbilder mehr, es wird nicht mehr klar unterschieden zwischen wir und die anderen, also die anderen wären eben die gottlosen Kemalisten, meinte Necdet Subaşı damit was anderes. Und was er damit meinte, war eigentlich so eine Profanisierung des Religiösen, dass das Religiöse immer mehr zu einem Konsum- und Lifestyle-Produkt wird. Also man bucht den religiös geprägten Urlaub, man trägt die religiöse Mode oder man trinkt jetzt irgendwie den Traubensaft in der Weinflasche. Es ist natürlich alkoholfreier Traubensaft, aber es wird zu einem Konsumgut und die spirituelle Ebene geht verloren. Also diese 2 Ebenen in der Debatte gab es und selbst diese Ebene, die Subaşı aufmachte, kritisiert natürlich indirekt massiv die Regierung, die ja versprochen hat, es wird alles religiöser und es wird alles moralischer und plötzlich geht aber eigentlich die Spiritualität, das Kernelement des Religiösen, zunehmend verloren.
Wobei in der Türkei ja eigentlich, das ist ja Teil dieser fast 100-jährigen Tradition des Kemalismus, des Säkularismus auch, Religionsfreiheit besteht.
Ja, auch das ist natürlich richtig. Nach wie vor ist es in der Türkei so, dass die türkische Verfassung den Säkularismus als ein unveränderliches Prinzip definiert. Und auch die positive wie auch die negative Religionsfreiheit werden per Verfassung gewährt. Nun erleben wir es aber in der Türkei schon seit geraumer Zeit, dass ein Niedergang der Rechtsstaatlichkeit stattfindet und bestehende Gesetze in einem zunehmenden Maße verwendet werden, um auch gegen nicht religiöse Personen vorzugehen. Hier geht es konkret im Strafgesetz und im Artikel 216, Paragraph 3, der eigentlich Diskriminierung gegen religiöse Personen und Gruppen sanktionieren sollte. Ähnlichen Paragraphen finden wir beispielsweise auch im deutschen Gesetz oder im italienischen. Und dieser Paragraph wird in einem zunehmenden Maße als Blasphemiegesetz verwendet. Also sprich, schon allein die Äußerung, ich bin Atheist, ich bin Atheistin, oder die Kritik an religiösen Personen oder religiösen Lehrsätzen in der Öffentlichkeit kann zu einer Anklage von Personen führen mit dem Vorwurf, sie würden die Religion herabsetzen. Und die Frage dessen, was eine Verunglimpfung des Religiösen der Religion ist, das ist ein mittlerweile völlig frei definierbarer Begriff, der nicht mehr vom Gesetz und den Juristen definiert wird, sondern eigentlich von der provozierten Öffentlichkeit, die sagt, oh, ich fühle mich jetzt damit herausgefordert.
Ist religionslos zu leben dann ein Akt des politischen Widerstands?
Ja, Religionslosigkeit kann als Akt des politischen Widerstands gesehen werden, auch wenn das vielleicht gar nicht so intendiert ist, sondern es geht um die Wahrnehmung einer bestimmten Handlung oder Nichthandlung, die als widerständig angesehen wird. Und konkret geht es hier beispielsweise darum, dass bestimmte religiöse Praktiken nicht länger öffentlich durchgeführt werden, nicht länger performt werden quasi. Also das heißt, wenn eine Person während Ramadan nicht mehr fastet oder in der Öffentlichkeit Alkohol trinkt oder nicht mehr zum Freitagsgebet regelmäßig geht, dann kann das als ein widerständiger Akt wahrgenommen werden. Natürlich wieder vor diesem ganz konkreten politischen Hintergrund, dass wir eine herrschende Elite haben, die sich religiös identifiziert, die ihre Legitimität zu einem großen Teil aus ihrer religiösen Identität zieht.
Leben ohne Glauben, wenn die islamische Religion so eng mit der nationalen Identität verknüpft ist, wie das gerade in der Türkei der Fall ist, dann kann Atheismus durchaus auch als ein Akt des politischen Widerstands verstanden werden. Ich habe darüber mit Pierre Hecker gesprochen. Er leitet an der Universität Marburg ein Forschungsprojekt zu Atheismus und Kulturpolitik in der Türkei. Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Spiritualität, ein religiöses Leben gar, aber ohne Gott. Ob und wie das geht, darum geht's in dieser Stunde. Kommen wir zum Christentum? Vielleicht ist das die härteste Nuss. Denn ein persönlicher Gott oder christlich gesagt Gott, der Vater, gehört da eigentlich ganz grundlegend dazu. Dass trotzdem Pfarrer und Pfarrerinnen an Gott zweifeln, das kommt vor. Dass sie aber sagen, an Gott kann ich nicht glauben und trotzdem verstehe ich mich als Pfarrerin, wie das gehen kann, darüber berichtet Michael Hollenbach.
Ella de Groot war 16 Jahre lang reformierte Pfarrerin in der Gemeinde Muri bei Bern. Sie habe schon lange mit ihrem Glauben gehadert, sagt die 64-Jährige mit dem Kurzhaarschnitt. Dann sei sie in eine Situation gekommen, in der sie sich bekennen musste.
In einer Sterbebegleitung von einer Frau haben wir Hiobs Geschichten gelesen, Psalmen gelesen. Und dann hat sie gesagt, Ella, jetzt sagst du mir, ich bete und ich bete und es kommt keine Antwort. Ich spüre auch kein Gott. Was meinst du? Ist da ein Gott? Und ich wusste, jetzt muss ich ehrlich sein. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, der Himmel ist leer.
Die in den Niederlanden aufgewachsene Pfarrerin fügt hinzu.
Aber wenn Gott nicht ist, nicht existiert als metaphysische Gottheit, bedeutet das für mich nicht, dass Gott nichts ist.
Ella de Groot fragte in der Sterbebegleitung nach, ob es Situationen gäbe, in denen die Frau so etwas wie Gott erfahren würde.
Und dann kam klar sofort, ja, wenn Schwester Evelyn kommt und ihre kühlende Hand auf meine Stirn legt oder wenn mein Mann mir vorliest oder wenn du da bist und es aushältst mit mir ohne Worte. Und dann war der Moment, dass ich wusste, ich muss nicht mehr von Gott reden oder ganz anders von Gott reden.
Das war vor 10 Jahren. In einem Schweizer Fernsehgottesdienst erklärte sie dann kurz darauf, sie glaube nicht an einen personalen Gott, nicht an ein ewiges Leben im Jenseits, sondern nur noch an die Kraft des Lebens.
Und ab diesem Moment habe ich Gott nicht mehr als Gegenüber im Gebet angesprochen. Weil, wenn ich in der Predigt sage, dass es diesen metaphysischen Gott für mich nicht gibt, dann kann ich nicht im Gebet dann plötzlich Gott wieder ansprechen. Also diese Konsequenz habe ich auch in der Sprache durchziehen müssen.
Mittlerweile bezeichnet sich Ella de Groot als eine posttheistische Pfarrerin.
Das heißt, ich lasse diese Vorstellung oder das Bild von einem metaphysischen Gott hinter mir. Das war einmal. Das hat funktioniert und das funktioniert für einige Leute immer noch. Für mich nicht mehr.
Ich sprach die ersten Zeilen des Vaterunser, aber nach Dein Wille geschehe kam nichts mehr. Ich konzentrierte mich, irgendwas mit Schuld und Brot und Ewigkeit. Mein Körper erinnerte sich zwar an Rhythmus und Klang, aber nicht an Sätze, die Sinn ergeben.
In ihrem Roman Die Ewigkeit ist ein guter Ort beschreibt Tamar Nord, wie eine angehende Pastorin von einer Gottdemenz befallen wird.
Das ist ja ein Zustand eines fundamentalen Verlustes. Und ich wollte gerne einen Begriff dafür finden, der ausdrückt, dass das ein geradezu medizinischer Zustand sein kann. Also etwas, was wirklich körperlich und geistig meine Protagonistin komplett mitnimmt.
Und jetzt war der Schöpfer des Himmels und der Erden mir zuvorgekommen und hatte die Arbeit für mich erledigt. Gott hatte den Platz geräumt, den er in meinem Kopf besetzt hatte, und etwas hinterlassen, was mir größere Angst machte als alles andere.
Im Grunde ist es so, dass ihre gesamte Existenz bedroht ist von diesem Zustand. Denn es ist ja nicht nur so, dass sie einfach die Worte verliert, dass sie ihren Job nicht mehr ausüben kann, sondern dass eigentlich alle Orientierungspunkte, die sie sich im Leben gesucht hat, die ihr Stabilität geben, die fallen weg. Und damit ist eigentlich die Grundordnung ihres Lebens zusammengebrochen.
Die Protagonistin des Romans hat durchaus Bezüge zur Biografie von Tamar Nord. Auch sie wuchs in einer strenggläubigen Theologenfamilie auf, in der kritische Fragen nach dem Glauben unbeantwortet blieben. Ähnlich wie bei ihrer Hauptfigur Elke.
Also das, was für sie zusammenbricht, ist ja eigentlich eine tradierte Grundordnung. Der Glaube, den sie mit sich trägt, ist ein vererbter Glaube. Sie ist aufgewachsen in einem Umfeld, in dem diese Glaubenssätze nicht in Frage gestellt wurden. Und sie hat die einfach übernommen, weil es ja auch viel bequemer ist, Glaubenssätze zu übernehmen, als sie in Frage zu stellen. Eigentlich gehört das aber ja zum Erwachsenwerden dazu. Es gehört zur eigenen Identitätsfindung dazu, dass man irgendwann überlegt, woran glaube ich eigentlich selbst? Was sind für mich die Punkte im Leben, die ich wichtig finde? Wie möchte ich mich in der Welt positionieren?
Ein Problem, das in der katholischen Kirche vielleicht noch gravierender ist. Eine Kirche, in der eine Glaubenskongregation über die Reinheit der Lehre und die Durchsetzung der Dogmen wacht.
Preist das Geheimnis des Glaubens.
Dahinter steht die grundsätzliche Frage, wie man christlichen Glauben versteht, wie man Christentum überhaupt versteht. Ob man Christentum für eine dogmatische Religion hält, das heißt, dass man zugehörig ist zur Gemeinschaft dadurch, dass man bestimmte Glaubensformeln für wahr hält und in einem vorgegebenen Sinn nachspricht, oder aber, ob man die Zugehörigkeit zur Kirche, zur Glaubensgemeinschaft daran festmacht, dass Menschen versuchen, unter den Bedingungen unserer Gegenwart Jesus nachzufolgen. Also ob man christliche Gemeinschaft als Nachfolgegemeinschaft versteht.
Andreas Benk ist Professor für katholische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.
Ich denke, die Frage ist, was stellt man in den Mittelpunkt seines persönlichen christlichen Glaubens? Und für mich ist der Ausgangspunkt meines Glaubens nun nicht die hohe Dogmatik, die ausgefeilte Christologie, sondern für mich ist zentral und Ausgangspunkt Botschaft und Wirken Jesu.
Ich glaube, Kirche kann heute nur so funktionieren, dass es um die Gemeinschaft geht und darum, dass Menschen gemeinsam einen Sinn suchen. Und es kann glaube ich, nicht mehr darum gehen, nur diese Frage zu stellen, glaubst du an Gott oder glaubst du nicht an Gott?
Meint auch die Schriftstellerin Tamar Nord. Wie sehr der Glaubens- und Gotteszweifel unter Pfarrer und Pfarrerin grassiert, lässt sich schwer vermessen. Wenn man eine ältere Umfrage unter niederländischen Geistlichen auf Deutschland hochrechnet, dann kommt man allerdings auf einige hundert.
Ich kenne Pfarrpersonen mit ähnlichen Gedanken wie ich,
sagt die Pfarrerin und Posttheistin Ella de Groot.
Die meisten äußern diese Gedanken erst nach der Pensionierung, weil sie den Mut nicht haben, so klar zu reden. Und weil es eine große Herausforderung ist, die Sprache zu finden. Also wie bete ich dann und wie segne ich? Kann ich noch segnen und wie begrüße ich die Gemeinde?
Ella de Groot kann noch segnen, kann auch beten, aber nicht mehr von Gott, vom Heiligen Geist oder der Auferstehung der Toten.
Ich rede vom Leben. Ich rede über das Leben, ich rede über die Verbundenheit untereinander mit dem sogenannten großen Ganzen, also die Verbundenheit mit der Natur. Es ist ja alles Gott drin. Es geht um die Achtsamkeit untereinander und die Leute verstehen dann, um was es geht, ohne dass man das Wort Gott braucht.
Die reformierte Pfarrerin aus der Schweiz wünscht sich einen offenen Dialog mit Geistlichen, die nicht nur zweifeln, sondern auch ihren Glauben verloren haben.
Das wird von der Kirche verhindert, da bin ich überzeugt. Es macht Angst, weil was ist, wenn unsere Institution dann nicht mehr nötig wäre? Wir müssen diese Tradition krampfhaft so festhalten, wie sie war. Und dann können wir noch bestehen. Aber das stimmt für mich nicht. Im Gegenteil. Wir müssen ehrlich und authentisch sein und die Türen aufmachen, die Wände abbauen, weil das Religiöse und das Säkulare sollte wieder, wie das ursprünglich war, das fließt ineinander und so sollte es wieder sein.
Sagt die evangelische Pfarrerin Ella de Groot in ihrem Plädoyer für ein Christentum, das auch ohne Gott vorstellbar ist. Wir reden in dieser Stunde Religionen über Religion ohne Gott, was auf verschiedenen Wegen durchaus möglich ist, wie wir schon gehört haben, was in anderen Zusammenhängen auf heftigste Proteste stößt. Jetzt wollen wir noch auf diejenigen schauen, die, wenn ich es mal ein bisschen gemein formuliere, sich das ohne Gottsein zur Religion gemacht haben. Neutraler gesagt, die das religionslose Leben zur lebens- und handlungsleitenden Maxime machen. Also wir schauen auf diejenigen, die sich bezeichnen als Atheisten, Humanistinnen, konfessionsfreie, religionslose, säkulare Menschen. Rein nach der Papierform gehören da in Deutschland inzwischen mehr als 40% aller Menschen dazu, also in dem Sinne, dass sie sich nicht bewusst zu irgendeiner Religion wirklich bekennen. In der Praxis kümmert sich aber nur ein relativ geringer Teil von denen wirklich darum, wie man dieses ohne Gott Sein im Alltag auch lebt. Und um die soll es jetzt gehen. Mein Kollege Markus Laton hat sich mit den ohne Konfession, also ohne Bekenntnis zu irgendeinem Gott, irgendeiner Religion lebenden Menschen beschäftigt. Vor allem auch mit dem letztes Jahr neu gegründeten Zentralrat der Konfessionsfreien. Und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Zu Beginn müssen wir, glaube ich, einen Begriff klären. Das heißt konfessionsfrei und nicht konfessionslos. Warum ist diese Unterscheidung wichtig?
Also bei Konfessionslosen, so sagt es zumindest der Zentralrat der Konfessionsfreien, denken viele immer daran, dass ein Mangel besteht. Also bei dem Begriff Konfessionslosigkeit würde man vielleicht denken, naja, die Menschen, die haben vielleicht noch nicht ihre Konfession gefunden, denen fehlt irgendwas. Und die sagen wiederum, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen diesen Freiheitsaspekt betonen, indem wir sagen, wir sind einerseits frei von einer Konfession, in dem wir keine angehören. Wir sind auch frei, uns selber eine Konfession oder eine Weltanschauung zu wählen. Und das möchte man eben hervorheben, im Gegensatz eben zur Konfessionslosigkeit.
Die Szene der organisiert konfessionsfreien Menschen ist vielfältig und ziemlich dynamisch. Und das war sie eigentlich auch schon, seit sich die ersten Freidenker in der Mitte des 19. Jahrhunderts organisiert haben. Die jüngste Gründung also so als übergeordneter Interessenverband ist der Zentralrat der Konfessionsfreien, gegründet letztes Jahr. Was möchte dieser Zentralrat? Wer gehört ihm an?
Also der Zentralrat der Konfessionsfreien hat bisher 13 Mitglieder. Das sind verschiedene säkulare Organisationen, zum Beispiel die Giordano Bruno Stiftung, die sich ja in der Vergangenheit schon sehr für säkulare Interessen eingesetzt hat. Dann haben wir noch Vereinigungen wie zum Beispiel den Bund der Geistesfreiheit in Bayern. Wir haben die säkulare Flüchtlingshilfe. Also auch da versucht man so an verschiedene gesellschaftliche Trends auch anzuknüpfen natürlich, dass man eben sagt, wir sind nicht nur für die einheimischen Deutschen da, sondern auch für Menschen aus anderen Ländern.
Interessant finde ich allerdings auch, wer nicht dazugehört, nämlich ausgerechnet die größte Gruppe unter den Konfessionsfreien in Deutschland. Konfessionsfreie Vereinigungen, die haben sonst Mitgliederzahlen so im Hunderter- oder maximal einstelligen Tausenderbereich. Und der Humanistische Verband Deutschland, der hat laut eigener Auskunft ungefähr 25.000 Mitglieder. Das ist also der mit Abstand größte Player, den es da auf dem Markt gibt. Die allermeisten Mitglieder davon gibt es in Berlin-Brandenburg. Beim Vorgängerverband CORSO, also Koordinierungsrat säkularer Organisationen, war der Humanistische Verband noch dabei. Warum ist er jetzt nicht mehr Mitglied?
Sie haben das unter anderem damit begründet, dass Sie gesagt haben, dass das, was der Zentralrat der Konfessionsfreien anstrebt, nämlich eine Repräsentation von bestimmten Positionen, die in der Gesellschaft eh schon vorherrschen, zum Beispiel die Zustimmung zum Schwangerschaftsabbruch, Zustimmung zum assistierten Suizid, generell Fragen der Trennung von Staat und Kirche. Da sagt der Humanistische Verband, naja, da kann man eigentlich gar nicht wirklich so eine Trennlinie ziehen zwischen säkularen Menschen und konfessionell gebundenen Menschen, weil die sich ja doch oft sehr, sehr ähnlich sind in ihren Ansichten. Allerdings haben sie auch gesagt, dass man bei bestimmten Themen auch zusammenarbeiten wird.
Welche Rolle spielt denn dabei dann, dass der Humanistische Verband ja auch sehr aktiv sich um den Körperschaftsstatus bemüht, also um einen Status, der rechtlich ihn den Kirchen, den verschiedenen jüdischen Organisationen, anderen Religionsgemeinschaften gleichstellt, nur eben auf einer humanistisch-weltanschaulichen Basis? Und die anderen Verbände, die jetzt sich im Zentralrat der Konfessionsfreien finden, eher diesen Körperschaftsstatus generell anfragen?
Das ist auch ein weiterer Unterschied. Also der Zentralrat der Konfessionsfreien, man könnte sagen, strebt so ein bisschen etwas wie ein Laizismus französischen Vorbilds an. Also wie Sie sagen, Religion und Staat sollte wirklich komplett oder so gut es geht getrennt sein. Der Humanistische Verband Deutschland hingegen hat sich so ein bisschen arrangiert damit, könnte man sagen. Die sagen, naja, in Deutschland hat man eben diese Tradition eines weltanschaulich neutralen Staates, der allerdings auch mit weltanschaulichen oder religiösen Gruppen zusammenarbeitet.
In Deutschland leben rund 40% konfessionslose Menschen, aber das sind eben nicht gleich auch 40% bewusst konfessionsfrei lebende Menschen. Aber die Verbände nehmen ja schon in Anspruch, auch für eigentlich zumindest einen großen Teil dieser konfessionsfreien Menschen zu sprechen, ganz unabhängig von der eigenen geringen Mitgliederzahl. Wie begründen Sie das?
Ja, auch da muss man nur mal unterscheiden, ne, zwischen dem humanistischen Verband, der humanistischen Vereinigung und diesem Zentralrat der Konfessionsfreien. Und da gibt es sowohl von außen an dem Zentralrat der Konfessionsfreien von religiösen Gruppen als auch von diesen anderen humanistischen Verbänden Kritik. Also zum Beispiel die humanistische Vereinigung sagt, was soll das denn eigentlich? Wie könnt ihr euch denn hinstellen und sagen, ihr vertretet diese 42% der Bevölkerung, das könnt ihr doch gar nicht machen. Und Philipp Möller, der im Vorstand des Zentralrats der Konfessionsfreien sitzt, der sagt, naja, das ist auch gar nicht unser Anspruch und das sagen wir auch gar nicht. Und der hat sich da, als der Zentralrat sich vorgestellt hatte im Mai, Folgendes gesagt.
Wir definieren uns auch nicht über die nominelle Mitgliedschaft von Menschen, sondern wir definieren uns darüber, dass wir die Positionen vertreten, die in einer inzwischen sehr aufgeklärten Gemeinschaft, Gesellschaft in Deutschland vorhanden sind.
Sagt Philipp Möller, der Vorsitzende des Zentralrats der Konfessionsfreien. Ohne Religion leben in Deutschland. Das waren Einschätzungen von meinem Kollegen Markus Latton. Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören. Werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.